Hallo, das ist wieder eine Folge Ringfrei, der Podcast von der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Wir sind heute Abend hier zusammen mit einem besonderen Gast, Julian Senders. Wir sind auch mit Christoph Jahr wieder da, Benni Wasmer und Florian Kobler. Heute Abend schauen wir auf die Berliner Verkehrswende. Und der Julian, der kennt sich aus, warum da nichts vorangeht. Julian, pressure is on.
Ja, genau, Julian Senders, mein Name. Vielen Dank für diese Einleitung, die macht ein bisschen Druck natürlich. Genau, ich bin Jurist, derzeit Referendar am Kammergericht und beschäftige mich gerne in meiner noch vorhandenen Freizeit, aber eben nicht nur mit dem Recht der Verkehrswende, mit Umweltrecht. Und ja, ich freue mich heute hier dabei zu sein. Bin mal gespannt, was wir heute so besprechen.
Ja, es ist wirklich spannend. Du sagst so, in deiner Freizeit, da kann nicht viel übrig bleiben. Und also wer so auf Social Media Verkehrswendethemen, Umweltrechtthemen folgt, der findet dich wie so ein Hansdampf in allen Gassen, irgendwie überall. Zum Beispiel Oberlandesgericht, Urteil, ich glaube, Remo Klinger war der Hauptanwalt. Kurz für die Hörer, da ging es ja vor... Wie lange ist das her? 2 Monaten?
30. November war das.
Da ging es ja gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und richtig. Du warst sozusagen mit in der ersten Reihe dabei. Vielleicht als Gesprächseinstieg, erzähl doch mal, worum es da ging und was hat dich dahin verschlagen und was waren deine Eindrücke?
Das war auf jeden Fall ein sehr spannender, denkwürdiger Tag. Es war vor dem Oberverwaltungsgericht. Ich muss da leider korrigieren, Berufskrankheit. Nicht OLG, das war das OVG, Berlin-Brandenburg. Hat dort verhandelt in erster Instanz über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe und des BUND, also dieses sehr bekannten Umweltverbandes, gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und dort wurde die Bundesrepublik verklagt auf Erstellung eines Sofortprogramms für die Sektoren Gebäude und Verkehr. Das steht im § 8 Absatz 2 Bundesklimaschutzgesetz. Da ging es darum, dass diese Programme bislang nicht beziehungsweise nicht ausreichend bestehen. Und es waren sowohl der Professor Remo Klinger für die Deutsche Umwelthilfe als auch eine Ausbilderin derzeit im Referendariat, Franziska Hess und Lisa-Maria Hörtsch von einer anderen Kanzlei, von Baumann Rechtsanwalt aus Leipzig, als Prozessbevollmächtigte dort. Und ja, eine sehr lange Klageschrift, die da, die auch der BUND zum Beispiel hochgeladen hat. Und bis zum letzten Tag wussten wir auch nicht so richtig, in welche Richtung das dann gehen wird, weil der Ansatz war jetzt nicht, der war jetzt nicht ganz, sage ich mal, risikoarm, wie das bei strategischer Prozessführung, glaube ich, immer so ist. Und als es dann sozusagen, dann sitzt man ja da im Gerichtssaal, das ist ja das Oberverwaltungsgericht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Amtsgericht, wo man mal kurz hingeht, sondern das ist ja schon so, ne, man geht da rein, das ist irgendwie imposant, man ist da wirklich nicht jeden Tag. Also einige sind da sicherlich jeden Tag, aber ich als Referendar hier nicht und auch viele Anwälte und Anwältinnen sind es nicht. Und dann ist das halt gleich ein Senat, keine Kammer, das sind dann 5 Berufsrichter, die da vor einem sitzen und diese Sache verhandeln, in der es um viel geht. Also die Bundesregierung soll ein Sofortprogramm unter anderem für den Sektor Verkehr erstellen. Und die Fragen, die da behandelt werden, das ist ja dann so, die Bundesregierung nimmt sich dann auch entweder in-house, aber wir wissen ja in der Realität, meistens nimmt man sich dann doch eine Kanzlei und werden dann die verschiedensten Argumente gegen diese Klage vorgetragen, erstmal in Schrift setzen und irgendwann trifft man sich halt. Bis dahin hat man vom Gericht noch meistens oder ganz oft keine Einschätzung gehört. Und als wir dann sahen, in welche Richtung dann die vorsitzende Richterin dann ging, dann wird ja erstmal in den Sachen Streitstand eingeführt. Und dann werden die einzelnen Themen, die zwischen den Beteiligten da strittig sind, behandelt. Und als wir dann sahen, okay, es geht jetzt also wirklich so in so eine Situation rein, wo die Vertreter der Bundesregierung, der Bundesrepublik, sich mehr oder weniger rechtfertigen. Man sagt immer, wer mehr redet vor Gericht, der hat es wohl schwerer gerade. Und die haben eindeutig mehr reden müssen. Und irgendwann dann, es waren ja 2 Tage, also auf den 30. war nur noch die Verkündung anberaumt, aber die gesamte Sache wurde sozusagen eine Woche zuvor durchgefochten. Und wir wussten ja, das sieht sehr gut aus.
Das sah sehr gut aus und ist dann ja auch genauso entschieden worden. Also die Bundesrepublik muss nach geltendem Recht was ja im Grunde schon Jahre überzogen worden war, nachlegen und ein Sofortprogramm. Und da war ja auch mir das Urteil so ein bisschen, oder eure Zusammenfassung, glaube ich, so ein bisschen durchgelesen, war ja auch dann sehr dezidiert. Das Gericht hat nicht nur ein Urteil gesprochen, sondern auch sehr bewusst ausgeführt, was das bedeutet, was ein Sofortprogramm bedeutet, wie das wirken muss. Also im Grunde gibt es für die Bundesregierung, obwohl die sowieso schon sich über ein Jahr, soweit ich weiß, darüber hinweggesetzt hatte, überhaupt keine Handhabe, sich über das Recht hinwegzusetzen, außer natürlich das anzufechten, Punkt 1. Und Punkt 2, das wird jetzt richtig spannend, jetzt gehen wir schon richtig tief in die Thematik, sie versucht ja gerade aktuell, das Recht quasi politisch auszuhebeln, also zu kontern, indem ein neues Gesetz verabschiedet wird und man versucht, diesen ganzen Prozess oder die ganze Interaktion mit der Judikative letzten Endes so rauszuzögern, dass dann irgendwann schon ein neues Gesetz gilt. Also das ist dann, glaube ich, später eine Frage, was erleben wir hier eigentlich gerade zwischen Recht und Politik und was hat das auch für Konsequenzen und hat es das immer schon gegeben, wo stehen wir da gerade? Zum Einstieg, glaube ich, ist es aber zu abstrakt. Mich würde vor allem erstmal interessieren, wie spült sich da hin? Also wie kommst du genau an die Stelle? Du bist ja jetzt auch noch keine 50 Jahre im Geschäft, stehst da eigentlich am Anfang deiner beruflichen Laufbahn. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du herkommst und wie es dich dahin verschlagen hat.
Ja, da hätte ich jetzt fast ausgeführt zur Gesetzesänderung, aber fangen wir mal von ganz vorne an. Ich komme aus Berlin, ich habe dann auch in Berlin mein Abi gemacht und wie sich das für Berliner gehört, habe ich dann den Absprung verpasst, indem ich einfach hier blieb und dann zur FU ging. An der FU habe ich dann auch direkt mit Jura angefangen, ein bisschen auch im Ausschlussprinzip und ein bisschen auch mit Interesse sicherlich, aber stand dann die Wahl, mache ich Politikwissenschaft oder mache ich Jura? Und ich fand Jura dann irgendwie stringenter und so. Als jemand, der Informatik sehr geliebt hat in früheren Zeiten, lag mir das sehr nahe, diese Logik, geschweifte Klammer auf und irgendwann muss man sie auch alle wieder zumachen. Jura studiert, ich komme nicht aus einem Umfeld oder aus einem Hintergrund, wo Umwelt immer schon ein großes Thema war. Ich könnte fast sagen, jetzt überhaupt nicht. Und mich hat tatsächlich, anders als so viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen, die schon, sage ich mal, im Elternhaus oder in der Freundesgruppe, Familie, wie auch immer, immer irgendwie mit Umwelt und vielleicht mit irgendwie Naturschutz ehrenamtlich oder sonst was zu tun hatten, kam ich tatsächlich zum Thema Umwelt über das Umweltrecht. Und ist jetzt sicherlich sehr kurios, aber ich kann es ja mal sagen, ich fand es einfach interessant, weil es so ein Nischenthema war in meiner Ausbildung. Was machen wir in Jura? Wir machen Zivilrecht. A hat von B eine Waschmaschine gekauft und will sie dann zurückgeben, weil sie kaputt ist. Und muss er dann für die Nutzung dieser Waschmaschine, muss er sich die anrechnen lassen. Ne? Oder wir machen Strafrecht. Dazu sage ich, glaube ich, lieber nichts. Und wir machen öffentliches Recht. Und das hat mich eh immer schon ein bisschen mehr interessiert, weil es so einen politischeren Einschlag hat. Das ist ja allgemein bekannt. Und irgendwann dann hieß es ja Umweltrecht und Energierecht. Und ich habe mich da irgendwie, fand ich das so ein Orchideenthema innerhalb meines Fachs, dass ich da mehr drüber wissen wollte. Ich konnte dann leider nicht den Schwerpunkt machen, weil der Umweltrechtler bei uns da gerade nicht vor Ort war an der FU. Aber ich habe es dann im Seminar und dann eben später dann in meiner Diss mehr oder weniger betrieben. Und meine Diss habe ich geschrieben zu einem Thema, was vielleicht wir auch nochmal kurz anreißen werden, zum Thema Dieselskandal, Abschalteinrichtungen und Verwaltungsrecht, Kraftfahrzeugen, Luftreinhaltepläne. Und so bin ich im Prinzip bei dem Thema gelandet, war dann in Würzburg für 3 Jahre bei der Stiftung Umwelt-Energierecht, Recht der erneuerbaren Energien reingeschaut und mit quasi auch mitgearbeitet und habe mich dann wieder entschlossen, auch so unter dem Eindruck von Corona, dann als es daran ging, Referendariat, wieder nach Berlin zurückzukommen. Hier bin ich jetzt.
Du hast ja gesagt, dass du auch überlegt hast, Politikwissenschaft zu studieren. Nun ist dort etwa Umweltpolitik seit den 1980er Jahren ein Thema gewesen. Martin Jänicke, bei dem habe ich dich auch noch studiert. Warum ist das bei den Juristen so extrem spät angekommen, so wie du es schilderst und wie es ja auch mein Eindruck ist?
Es ist ja schon länger ein Thema, es ist schon länger ein Rechtsgebiet, wer studiert, wer in der Ausbildung ist, kommt damit in der Regel kaum oder gar nicht in Berührung. Und wir reden gerade sehr viel auch in den entsprechenden, sage ich mal, Bubbles, warum eigentlich Umweltrecht eine so periphere oder gar keine Rolle in der Ausbildung spielt. Warum das so ist, darüber können wir eigentlich spekulieren vor allem. Wahrscheinlich liegt es an der, Alltagstauglichkeit. Am Ende werden ja JuristInnen ausgebildet, gerade um in, ich sag mal in Anführungszeichen, die kann ich jetzt leider hier nicht zeigen, irgendwie in irgendeiner Weise staatstragende Funktionen zu kommen oder eben um Menschen mit ihren Alltagsproblemen zu helfen. Die meisten von uns werden ja dann Menschen, die mit Alltagsproblemen zu tun haben, mit Verkehrsunfällen, mit Mietrechtsstreitigkeiten. Da braucht man eigentlich kein Umweltrecht für. Man kann also sein ganzes Juraleben verbringen, ohne jemals damit in Berührung gekommen zu sein. Und viele werden das auch wohl so handhaben. Das ist Verwaltungsrecht. Vor dem Verwaltungsrecht haben die meisten Studierenden aus irgendeinem Grund doch mehr Berührungsängste als mit den anderen Bereichen. Und dann muss man noch dazu sagen, es gibt ja keine Kodifikation des Umweltrechts. Also es gibt kein Umweltgesetzbuch, wie mehrere Professoren zweimal versucht haben, es zu etablieren. Und dann 2009 ist es zum zweiten Mal gescheitert. Und das macht die Materie auch sehr, also die ohnehin schon sehr komplexe Materie, wo man sehr viel in die Technik und in die Biologie, je nachdem, wo man ist, einsteigen muss, macht es auch noch unübersichtlich.
Mhm. Nicht? Und du sagst, es ist komplex. Jetzt ist auch Straßenrecht sicher oder das ganze Verkehrsrecht komplex. Bisschen wahrscheinlich anders gelagert als reines Umweltrecht. Hast du dann auch die Einschätzung, das Ganze ist ein, also bist du da, gehst du da ästhetisch ran? Ist es ein besonders, ist es ein Genuss, sich in diesem Rechtsfeld zu bewegen? Oder ist es genau andersrum? Hast du das Gefühl, da liegt so viel im Argen, das ist so abstrus und also bist du eher der Codeknacker, der sich sagt, da muss man mal aufräumen? Also um mal eine grobe Vorstellung zu bekommen, was hat dich daran gereizt oder was sind da auch die Realitäten in den verschiedenen Rechtsfeldern? Denn so für uns auf der Straße oder auch im aktivistischen Bereich oder wenn man sich irgendwie mit Baumaßnahmen vor Ort, Schulstraße als Stichwort irgendwie auseinandersetzt, da wird man ja wahnsinnig. Also was war es da für dich? Faszination?
Wie gesagt, also ich bin da wirklich eher über so ein, ach ja, das ist ein Nischenthema, ich möchte das mal sehen, ich möchte da mal reinschnuppern und versuchen, was zu verstehen, reingekommen. Das hat mich anfänglich fasziniert und lustigerweise die ganze Politisierung, die damit einherging, die kam dann aber auch erst sozusagen später. Ich bin dann nicht mit irgendeinem gewissen Impetus reingegangen, so ich möchte das jetzt, wie eben so viele gerade, wir beobachten in den letzten 2, 3, 4 Jahren, wo wirklich viele junge Studierende bewusst Umweltrecht machen wollen, weil sie der Ansicht sind, sie können hier, da die Welt verbessern und so weiter. Und das war es bei mir so in dieser Form gar nicht, sondern ich wollte einfach etwas Neues sehen. Und jetzt, wo ich ein bisschen länger dabei bin, ich muss immer wieder sagen, ne, ich bin ja quasi noch in der juristischen Ausbildung, zwar nicht mehr im Studium und habe ein bisschen Umweltrecht gemacht, aber das ist ja irgendwie alles im Werden und wahrscheinlich ist man sein ganzes Berufsleben in so einem komplexen Gebiet im Werden. Ich finde es faszinierend, ich finde es wirklich toll, aber ich mag eben auch dieses verwaltungsrechtliche, öffentlich-rechtliche Denken, was dahinter steht und ich glaube, viele Studierende schreckt das halt ab. Es geht ja immer darum zu sagen, Staat handelt oder Staat handelt nicht. Staat sollte vielleicht handeln und wie gehen wir damit um? Und auch aus praktischer Sicht kann man ja davon abgeschreckt werden, wenn man bedenkt, wie lange dann auch so ein Verwaltungsprozess zum Beispiel dauert. Das kann auch noch abschrecken. Außerdem glaube ich schon, dass die meisten Leute, um ins Umweltrecht zu gehen, eher einen politischen Impetus hätten.
Ja, oder wenn man sich's anguckt, was du vorhin beschrieben hast, wenn man jetzt sieht, ihr seid erfolgreich auf im Grunde schon oberster Ebene gegen die Bundesrepublik, die verstößt gegen ihr eigenes Gesetz und ihr habt von einem ganzen Richtergremium Recht bekommen und zieht im Endeffekt für die Gesellschaft möglicherweise trotzdem den Kürzeren. Da könnte man ja schon sich ein paar Haare ausraufen oder ein bisschen den Mut verlieren. Also wie stehst du an so einem Punkt, wo du dann auch siehst, okay, Recht ist das eine, aber dann gibt es auch immer noch Politik und dann gibt es Winkelzüge. Wie gehst du damit um?
Ja, wir sehen es ja zum einen, das, was du angesprochen hattest, man kann dann eben auch mal, gerade wenn es ein verwaltungsrechtliches Verfahren war, das Gesetz ändern. Da ist man ja erst dann, das geht ja erst dann nicht, wenn das Bundesverfassungsgericht schon Recht gesprochen hat und gesagt hat, wie es nicht läuft und wie es läuft. Und das ist ja jetzt in diesem Fall des Sofortprogramms konkret noch nicht passiert, auch wenn das Bundesverfassungsgericht natürlich 2021 ein sehr wegweisendes Urteil in der Sache gefällt hat oder in der Angelegenheit.
Ist überhaupt schon dagegen Revision eingelegt worden?
Da würde ich jetzt lügen, wenn ich genau sagen würde, ich weiß, wie der Stand ist. Es war zumindest angekündigt, dass man das machen werde. Allerdings reicht es ja vielleicht auch, wenn man sagt, wir ändern das Gesetz ohnehin. Weil dann erledigt sich dieses Urteil von selbst. Nee, aber wie steht man? Ja, also ich sehe es gerade wieder bei den bei all diesen Skandal immer noch reinkommen. Dazu dann gleich noch mehr. Und ich muss aber sagen, das ganze Thema Recht, Politik und wie wird eine irgendwie demokratisch legitimierte Entscheidung umgesetzt, für mich ist es da tatsächlich gar nicht so sehr das Umweltrechtliche wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Wo ich sage, da sehen wir wirklich, wie aufgeschmissen man sein kann, wenn einfach zu krasse Interessen auf dem Spiel stehen und wie dann die Politik handelt. Und ich glaube, wir werden das immer wieder sehen.
Ich habe da auch so einen Volksentscheid im Kopf, der gerade beim Landesverfassungsgericht geparkt ist.
Ja, vielleicht.
Könnte auch mit politischen Interessen zu tun haben.
Natürlich.
Weil wir Recht haben und Recht auch wirklich durchsetzen, sind dann auch wieder zwei unterschiedliche Dinge. Nicht? In der Tat, das ist die Komponente, die wir immer dabei haben. Diese Frage, welche Interessen stehen dagegen, welche Möglichkeiten gibt es?
Na, da muss ich einhaken. Da muss ich direkt einhaken, weil Recht haben, Recht bekommen, das ist ja auch immer etwas, was ich Leuten sage, wenn sie sagen, naja, aber ist doch alles klar. Und ich sage, ja, mag sein, aber wir müssen vor Gericht dies und jenes machen, damit das auch wirklich allen klar ist. Das ist die eine Sache. Das ist ja die eine Sache. Kommt man vor Gericht, dafür gibt es ja diese ganze Ausbildung, diese ganze Zunft, dafür gibt es RechtsanwältInnen, kommt man mit seinem berechtigten Anliegen vor Gericht durch. Okay, geschenkt. Das ist, wie gesagt, den Spruch kennt wirklich jeder. Aber noch krasser ist ja, wenn man vor Gericht durchgekommen ist. Und dann, und das ist ja das Lustige beim Verwaltungsrecht, weil beim Zivilrecht ist es ja sehr selten so, dass man vor Gericht durchkommt und dann, ja, wer soll, dann kommt der Gerichtsvollzieher und nimmt den Fernseher mit, ne? Oder es gibt einen Pfändungsüberweisungsbeschluss. Beim Verwaltungsrecht ist es ja viel spannender, weil da ja der Staat in die Pflicht genommen wird und wir haben es ja gesehen, dass in den Verfahren um Luftreinhaltepläne dann zwangshaft gegen die bayerische Staatsregierung beantragt werden musste, damit da überhaupt was passiert. Und natürlich fanden das viele irgendwie ein bisschen komisch, befremdlich. Aber das mit dem Zwangsgeld hat ja nicht funktioniert, weil da der Staat gesagt hat, linke Tasche, rechte Tasche. Passt doch. Und ich glaube, das ist noch viel krasser als Recht haben, Recht bekommen. Man hat ja Recht bekommen.
Das ist ja eine Rechtsdurchsetzungsfrage dann. Also dass in diesem Fall die Staaten.
Ja, wie so oft im Umweltrecht.
Ja. Ja. Der andere Teil des Staates sozusagen dann die Exekutive ja im Grunde das durchsetzen muss. Und dann kommen wir natürlich in genau solche politischen Untiefen hinein.
Ja. Erzähl uns auch ein bisschen, weil das ja auch tatsächlich wieder jüngst richtig akut war, wie du eben sagtest zu deiner Diss, weil du bist ja quasi auch da in der allerersten Reihe, was den Dieselskandal und die Aufarbeitung anbelangt. Was war da jetzt jüngst genau das Urteil? Was sind die Konsequenzen? Warum dauert das gefühlt 100 Jahre? Und wir sind ja immer noch nicht am Ende. Wo stehen wir da und wie ist deine Perspektive?
Ja. In der ersten Reihe, das hört sich immer so ein bisschen einschüchternd an. Ich habe aber, als ich mit dieser Diss anfing, gut, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie lange es dauern wird, aber als ich dann irgendwann verstand, dass es immer noch sehr lange, dass es schon sehr lange dauert und dass es noch weiterhin sehr lange dauern wird, habe ich mir gedacht, naja, wird es halt eine rechtshistorische Diss. Sagt man ja ganz oft, wenn es lange dauert in Jura. Und das ist scheinbar nicht so. Die Diss ist zwar immer noch nicht erschienen, aber sie ist jetzt im Erscheinen, also die kommt jetzt wirklich die nächsten Wochen. Es ist wirklich nur noch eine Frage von Wochen, ist im Druck. Ich habe mich beschäftigt mit all diesen Themen, ausgehend vom Dieselskandal, der ja so ab September 2015 bekannt wurde, mit den sogenannten Abschalteinrichtungen, ist ja der Rechtsbegriff, oder eben Emissionskontrollsystemen in Kraftfahrzeugmotoren, wo über eine Software in verschiedener Art, muss man ja sagen, ist ja nicht eine Abschalteinrichtung, es sind ja ganz verschiedene Sachen, die man da gemacht hat, die Emissionskontrolle in den richtigen Momenten an- und in den richtigen Momenten ausgeschaltet wird, sodass man im Realbetrieb deutlich höhere, vor allem Stickeln hat.
Und richtig oder falsch, ne? Also im Winter ist die quasi immer aus, sonst.
Ja, genau, im Winter. Ja, das ist dieses Thermofenster, ne? Da ist sie halt, also es gibt ja so verschiedene Arten von Abschalteinrichtungen und mit VW hat man ja sich, mit VW und anderen hat man sich ja gestritten, ob es überhaupt Abschalteinrichtungen sind. Auch das war Thema meiner Diss unter anderem, weil das ist ja das klassische juristische Vorgehen. Einem wird etwas vorgeworfen und man geht auf jeglichen Punkt und versucht da zu sagen, wieso das nicht ist und das nicht ist. Und VW ist genauso vorgegangen. Hat gesagt, es ist keine Abschalteinrichtung und wenn es doch eine ist, dann ist sie ausnahmsweise zulässig Und wenn es sie nicht ausnahmsweise zulässig ist, dann sagt das ja noch gar nichts über die Folgen dieses Einsatzes. Dann können die Behörden ja vielleicht nicht einfach so. Und da, wir sind jetzt quasi bei dem Thema, wir sind jetzt schon lange über diese Grundsatzfragen hinweg, was eine Abschalteinrichtung ist und wann sie ausnahmsweise zulässig ist, dachte ich, dass wir darüber hinweg sind. Jetzt habe ich wieder gelesen, VW sagt aber in dem Fall, in dem jetzt jüngst entschiedenen Fall, sei diese Abschalteinrichtung, dieses Thermofenster notwendig, weil ohne Thermofenster der Fahrzeugbetrieb wirklich nicht gewährleistet ist. Und das ist zum Beispiel so ganz grob mal so eine Ausnahmebestimmung, auf die man sich da beruft. Also das Spiel kann man noch sehr lange weiterspielen. Es gibt für diesen massenhaften Regelverstoß, und wie gesagt, wir streiten uns ja immer noch, ob es ein Regelverstoß ist und wenn ja, ob er nicht gerechtfertigt ist und so weiter und so fort, da gibt es keine gute Handhabe. Man hat im Zuge dieses sogenannten Dieselskandals oder Abgasskandals, hat man ja diese Musterfeststellungsklage dann zum ersten Mal ausprobiert und es scheint auch nicht so richtig der entscheidende Knackpunkt gewesen zu sein. Und ich persönlich verstehe nicht ganz, wie es da sein kann, dass es da nicht ein deutlich abgespeckteres und verwaltungsinternes Verfahren gibt, um solche Dinge quasi deutlich effizienter abzufrühstücken. Ich erkläre es mal ganz kurz. Ich kaufe ein Auto, das hat eine Abschalteinrichtung und das stößt viel mehr Stickstoffdioxidemissionen aus und das ist, wie der BGH dann festgestellt hat, irgendwann nach langem Hin und Her, das ist dann ein Sachmangel. Und Sachmangel heißt im Kaufrecht, ich kann die Sache entweder zurückgeben oder ich kann Nachbesserung verlangen. Wenn Nachbesserung nicht möglich ist oder verweigert wird, kann ich die dann zurückgeben, zurücktreten, Geld her und so weiter. Was passiert, wenn ich jetzt eine Frist versäume im Zivilprozess? Da bin ich raus aus dem Zivilprozess. Vollkommen egal, ob es nun ein Sachmangel ist, wie viel Stickstoffdioxid ausgestoßen wird und so weiter und so fort. Wenn wir das mal ganz aus Umweltperspektive uns anschauen, dann ist die Sache gelaufen. Und dann ist man im Verwaltungsrecht. Also das ist ja das Erste schon mal. Das Zivilrecht, jeder ist trotz eines ganz systematischen Problems auf den individuellen Rechtsschutz angewiesen. Erstmal. Und jetzt gucken wir mal beim Verwaltungsrecht, wo das ja so ein bisschen drauf angelegt ist. Wir haben eine Genehmigung und die ist vielleicht rechtswidrig. Naja, und da haben wir eben ganz viele Probleme, weil das wird ja dann technisch noch deutlich, also technisch und juristisch schwieriger, überhaupt diese Abschalteinrichtung zu identifizieren, sie rechtlich zu handhaben. Dann irgendwann durch, ich meine, zwei EuGH-Urteile dazu zu kommen, das ist eine Abschalteinrichtung, die ist auch nicht erlaubt. Jetzt fragt sich aber, kann der Umweltverband überhaupt gegen eine Typgenehmigung klagen? Davor hat man sich vor dem Verwaltungsgericht Schleswig seit 2019, wenn nicht sogar seit 2018, so hat man sich damit aufgehalten. Dann gab es eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof und der hat erst vor kurzem entschieden, ja, das kann man beklagen als Umweltverband. Weil man ist dann im Umweltrechtsbehelfsgesetz und dort ist nicht ganz klar, ob das so anwendbar ist auf diesen Fall. Denn der deutsche Gesetzgeber, ist vielleicht gleich Exkursende, der deutsche Gesetzgeber hat auch alles daran gesetzt, das Umweltrechtsbehelfsgesetz so zu gestalten, dass Umweltverbände, dass das Klagerecht möglichst eingeschränkt ist. Es hat eine ganz lange Auflistung, die zwar immer länger wird aufgrund verschiedener Urteile, eine ganz lange Auflistung, wogegen man klagen kann, während die eigentliche Vorschrift, nämlich in der Aarhus-Konvention, das viel breiter fasst und sagt, gegen umweltbezogene Vorschriften ihres Rechts.
Und jetzt mal so ganz banal auf der Straße, irgendwie mein Sohn hat die ersten 6-7 Jahre seines Lebens Cortison gesprüht, wegen, naja, also Kausalkette wird schwierig sein, aber wir wissen ja, wie viele Atemwegserkrankte und auch Atemwegs letzten Endes Tote wir jedes Jahr haben in der EU. Es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Stickoxiden, die auch krebserregend sind, und Atemwegserkrankungen. Warum schaffen wir das nicht ganz banal, ein Primat des Gesundheitsschutzes in Fragen wie Verkehrs- und Umweltrecht nicht nur einzubeziehen, sondern auch effektiv letzten Endes zu exekutieren. Denn also davon kann ja keine Rede sein, wenn wir von 2015 bis 2024 reden. Wir haben gerade in Berlin die Jubelstürme des Verkehrssenats, dass wieder Tempo 50 eingeführt werden darf den Hauptstraßen, weil sich die Luftwerte etwas gebessert haben. Ich habe da jüngst auch mit der Senatorin einen kleinen Battle gehabt. Die ist da auch ganz, das Recht ist halt so, jetzt muss es wieder gemacht werden und die Administration jubelt.
Hat sie dich auch auf LinkedIn angeschrieben?
Ja, genau. Wir haben letzten Sonntag Nacht uns darüber ausgetauscht. Warum ist das so? Warum kann man nicht den Gesundheitsschutz, ich meine, wir haben die Menschenwürde im Grundgesetz, wir haben Recht auf körperliche Unversehrtheit Und ein Weltkonzern wie VW kann millionenfach das Recht brechen, mit direkter Konsequenz für die Atemluft und den Gesundheitszustand von uns allen. Mhm. Und
ja, das, wenn wir das heute klären könnten. Ne?
Ja, oder ist es so, dass das, also hatte ich vorhin auch schon fast gefragt, sind wir mit der Rechtsverschränkung an einem Punkt, wo das immer dysfunktionaler wird, oder war das schon immer so?
Mm, ja, das war so ein bisschen eine Frage auch in meiner Diss. Die Frage war dort, tut mir leid, da müsst ihr jetzt alle durch. Die Frage war dort, nicht nur irgendwie, was war das mit dem Dieselskandal verwaltungsrechtlich? Das fände ich als Einzelfrage noch relativ langweilig. Die viel spannendere Frage ist, wie konnte es passieren, dass es so gelaufen ist und dass es so läuft? Und welche Rolle spielt eigentlich das Instrument Luftreinhalteplanung? Wie verhalten sich Luftreinhalteplanung auf der einen Seite und die Vorschriften, ich sag mal ganz grob, für einen Auspuff auf der anderen Seite? Was wir gesehen haben, ist ja, Dieselskandal kam auf 2015 und dann ein paar Jahre später, nicht viel später, ging es um die Verkehrsverbote für Dieselfahrzeuge. Wenn wir mal ganz genau, das ist immer in der, ich sag mal so, in der Stammtischdebatte ist es alles immer unter einem gelaufen. Und vor allem hat man sich ja über die Verkehrsverbote aufgeregt. Und das war ja ein großes Politikum und der ADAC lief Sturm und alle im Prinzip. Bis auf irgendwie die Deutsche Umwelthilfe und noch so ein paar Umweltverbände. Und dass diese beiden Themen miteinander verschränkt sind, liegt eigentlich auf der Hand. Wenn viele Dieselfahrzeuge in Städten viel mehr ausstoßen, kommt es wahrscheinlich an den Messstellen zu Überschreitungen. Das ist irgendwie, ist zwar eine Frage der Kausalität, muss man offen sagen. Ist jetzt nicht so, dass das direkt auf ein VW-Modell zurückgeführt werden kann. Das kann es nicht. Das ist der Unterschied zwischen Emission und Immission. Ja. Aber es ist ja schon so, dass faktisch diese Themen zusammenhängen. Und jetzt wird es spannend, rechtlich überhaupt nicht. Nun gar nicht. Wir haben einmal irgendwelche EU-Dunkelnormen, also Dunkelvorschriften, die kein Mensch kennt, zum Thema, wie viel darf so ein Auto je nach Abgasnorm und je nach Selbstzündung, Fremdzündung, Motor und so weiter ausstoßen. Dann stehen da Sachen wie, wann darf eine Abschalteinrichtung ausnahmsweise eingebaut werden, wie sollen Bauteile beschaffen sein und so weiter und so fort. Dann steht dort das gesamte Typgenehmigungsverfahren. Genehmigt wird also nicht ein Fahrzeug, sondern ein gesamter Typ. Man geht dann mit so einem Zertifikat hin, das ist wie bei allen anderen Produkten, und kann das dann eben in seiner Stadt, Gemeinde, Landkreis zulassen, weil es hat ja schon die technische Prüfung bestanden. Das ist die eine Sache. Das ist, wie gesagt, das ist sehr komplex, da durchzusteigen. Das war quasi der anstrengende Teil, der physische Teil dieser Arbeit. Und dann gibt es diese Luftreinhalteplanung, die war in aller Munde. Die war in aller Munde, sowohl bei denen, die gegen Verkehrsverbote gewettert haben, als auch bei den ganzen AktivistInnen, als sie dann aufkamen. Oh, man kann also mit diesem Instrument sozusagen auch Verbote für Autos letztlich in Zonen und auf Strecken, aber vor allem eben auch in Zonen, wenn es ganz schlimm wird, kann man Verbote, Durchfahrtverbote, Einfahrverbote machen. Und das VG Düsseldorf und Stuttgart waren ja die ersten, und dann ging es zum Bundesverwaltungsgericht, Februar 2018, auch ein wegweisendes Urteil. Und ich habe mich kurz darauf inspiriert gefühlt, diese Diss darüber zu schreiben, kurz danach. Dieses Rechtsgebiet hat aber mit den Vorschriften für die Abgase oder für den Auspuff so überhaupt nichts zu tun. Ist gar nicht irgendwie miteinander verschränkt. Und was folgt daraus? Daraus folgt, so zumindest meine, also dafür muss man eigentlich nicht 5 Jahre gesessen haben, um darauf zu kommen, ehrlich gesagt, aber das rechtlich nochmal zu untersuchen, war eine eigene spannende Sache. Aber das hängt damit zusammen, dass wenn das Kraftfahrtbundesamt, das dem Verkehrsministerium ja nachgeordnet ist, sich beharrlich weigert, Maßnahmen zu ergreifen, die wirklich effektiv sind, um gewisse Missstände, auch rechtswidrige Missstände, auf Seiten der Motoren und des Auspuffs auszuräumen, durch eine Rücknahme der Typgenehmigung zum Beispiel, worauf ja die Deutsche Umwelthilfe gerade klagt. Wenn das nicht mal passiert, dann haben wir ja ein Luftqualitätsproblem. Dann werden solche Durchfahrtverbote irgendwann notwendig und gerichtlich angeordnet. Auch da haben wir gesehen, Gerichte machen wieder die Arbeit der Verwaltung, weil die Luft eben schlecht ist. Und jetzt, der Witz ist, Gott sei Dank EU-Recht. Wenn es kein EU-Recht wäre, wären wir da nicht. Aber EU-Recht ist zwingend umzusetzen, auch gegen ausdrücklich entgegenstehende Vorschriften durchzusetzen. Und so kamen wir dazu. Klingt gut aus Sicht des Gesundheitsschutzes. Ich weiß aber nicht, ob das so gut lief und ob das so gut ist. Weil jetzt haben wir da irgendwo, ich war dabei damals, als die Berliner Verhandlung war, und da hieß es irgendwie auf der Straße Altmoabit auf einer Strecke von, ich weiß nicht, 100 oder 150 Metern. Ja, weil die Messstation halt da war. Und weil man gesagt hat, so groß war die Überschreitung nicht, aber sie war da und es gibt keine anderen Mittel und deswegen macht man das. Ist damit wirklich viel für die Luftqualität als solche in Berlin gewonnen? Wage ich zu bezweifeln. Man hat gesagt, ja, es gibt dann Ausweichverkehre, hat sich das Land verteidigt. Das Land wollte ja das nicht machen. Es wird dann Ausweichverkehre geben. Hat das Verwaltungsgericht zu Recht gesagt, ja, aber so eindeutig, wo, dass die alle dann denselben Ausweichverkehr machen und dort dann auch zu einer Überschreitung führen, so eindeutig ist das nicht. Deswegen lassen wir dieses Argument nicht gelten. Deswegen gibt es hier ein Durchfahrtverbot oder muss hier eins kommen. Juristisch absolut stringent. Ob das wirklich, wie gesagt, die Luftqualität in Gänze verbessert hat, außer an den Messstellen, an diesen bestimmten Punkten, weiß ich nicht. Was sie verbessert hätte, wäre man systematisch an die Typgenehmigung rechtswidriger Fahrzeuge herangegangen. Und nun, und jetzt kommt der Spin, um es zuzumachen, weil man eben diese Luftreinhalteplanung hatte, die das eben dann sozusagen auf diesem Wege abgefedert hat, durch so ganz streckenbezogene, in Berlin waren es ja nur streckenbezogene Verbote, hat man sich sozusagen dieses EU-rechtlich zwingende Thema vom Leib, vom Hals geschafft und musste dann sozusagen nicht sich mit den Typgenehmigungen so intensiv beschäftigen, weil zumindest das Gesundheitsproblem war ja auf dem Papier, ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber auf dem Papier, weil es bei den Messstellen dann nicht mehr da war, nach den Maßnahmen, war es dann weg.
Und man kann sich jetzt feiern, weil, also das, da muss man ja erstmal drauf kommen, weil jetzt die Grenzwerte unterschritten werden, fahren wir wieder schneller.
Und jetzt kommt, ja, kann sich niemand feiern, keine Sorge, niemand darf sich hier feiern. Niemand hat sich hier mit Ruhm bekleckert und schon gar nicht die jetzige Senatsverwaltung. Aber ehrlich, aber auch, also die Senatsverwaltung auch anderer Couleur hat ja gegen Verkehrsverbote immer argumentiert vor Gericht, weil sie nämlich genau wussten, welcher Wut und welcher Medienlandschaft sie dann ausgesetzt sind. Ja.
Aber das war ja doch die Frage, also warum funktioniert dieser Lernprozess nicht, weil das ja genau der Punkt ist, Tempo 30 scheint gewirkt zu haben, das wird gemessen, also hebt man dann die Maßnahme auf, die ganz offensichtlich zumindest lokal auf diesen von seinen Zahl 200 Metern wirksam waren, um dann doch eigentlich den Zustand wahrscheinlich wiederherzustellen, auf dessen Grundlage dann ein erneutes
Ja, das ist alles ganz fürchterlich und man redet sich da auf so vielen Ebenen und auf so verquer raus. Mhm. Ich habe, wie gesagt, Manja Schreiner hat auch bei LinkedIn dann bei mir irgendwas kommentiert, von wegen die Grenzwerte, die ich erkennen würde oder sollte, ganz höflich, aber bestimmt, die seien ja jetzt unterschritten. Bei Tempo 30 ist es so tatsächlich, da geht es ja wirklich wenig um Stickstoffdioxid an der Stelle und die Einsparungen da sind sehr gering. Die Frage ist nur, die ich mir stelle, wieso man nicht auch die geringe Verbesserung zum Anlass nimmt, es beizubehalten. Das verstehe ich nicht. Und natürlich, da sind wir uns, glaube ich, total einig, natürlich ist es absurd zu sagen, die Werte sind jetzt besser, also machen wir etwas, was sie wieder schlechter macht. Nur, seien wir ehrlich, das ist ja kein naturwissenschaftlich-juristischer Diskurs, der da geführt wird, sondern es ist eine politische Entscheidung. Dazu sollte man dann auch stehen.
Jetzt vielleicht noch eine Frage, weil ich aus einem anderen Rechtsbereich das kenne. Liegt es möglicherweise auch an der fehlenden Ausbildung der Juristinnen und Juristen? Also das macht, über diese Zusammenhänge Bescheid zu wissen, also etwa Verkehrswissenschaftler werden dir sagen, dass du mit Tempo 30 in der Regel einen besseren Verkehrsfluss hinbekommst als mit 50. Also selbst systemimmanent, wenn man sagt, man will möglichst viele Autofahrten in einem bestimmten Zeitraum ermöglichen, zum Beispiel Tempolimits eben auf 30 zu setzen, wahrscheinlich sehr produktiv wäre und eben die umweltschützenden
und Gesundheitsschonen und soziale Faktoren
und Unfallreduktion, etc. alles dabei. Also kann das ein Thema sein, dass das einfach, das sieht man ja sonst auch in den öffentlichen Diskussionen, dass da an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wie gesagt seit Jahrzehnten eindeutig sind, vorbeigeredet wird, als gäbe es die nicht, als würde man schneller von A nach B kommen, wenn man 50 fahren darf, außer vielleicht nachts um 3, aber sonst spielt das keine Rolle, sondern es führt eher zum Gegenteil. Also ist das ein Thema?
Ja, gut, ist ja im Klimadiskurs nicht anders. Also ja, vielleicht.
Natürlich.
Klingt jetzt zynisch. Zum einen, ja, Verkehrswissenschaftler wissen das. Dieses, was wir jetzt hier beobachten in Berlin, ist ja die Befriedigung eines populistischen Diskurses. Es geht ja nicht darum, geht ja gar nicht darum, irgendwie, dass man sagt, wir machen jetzt hier was wissenschaftlich gut und richtig ist. Es geht darum,
das ist das Problem. Ja.
Das wird auch den Leuten, die sie dadurch meinen zu vertreten, wird es auch nichts bringen. Das kann ich Ihnen an der Stelle sagen. Das wird natürlich Manja Schreiner und Co. den Leuten nicht sagen. Natürlich wird der Verkehrsfluss schlechter. Das Systemimmanent macht das auch keinen Sinn. Aber nochmal, es befriedigt gewisse Schlagworte, Buzzwords und Gelüste, wenn man so will. 30 ist doof und es gibt da einen wunderschönen Artikel über diese Psychologie des Autofahrens sozusagen. Da geht es ja darum, wer sich in einem Gefährt bewegt, was schnell fahren kann. Ich glaube, wir alle als Radfahrende wissen das. Ehrlich gesagt, wer sich in einem Gefährt bewegt, was schneller fahren kann, der möchte eigentlich schneller fahren. Das heißt also, der Wille, Tempo 50 zu fahren, den kann ich sogar nachvollziehen. Ja, muss ich auch mal sagen. Also auch als jemand, der einen Führerschein hat und so.
Zumal je breiter die Straßen sind, das hat uns der Hermann Knoflacher schön erklärt.
Genau, das ist ja alles bekannt. Ja. Der Wille, oder das Bedürfnis, Tempo 50 zu fahren statt 30, ist nachvollziehbar. Mhm. Und dieses Bedürfnis, was halt ein sehr menschliches ist, aber mit der Wissenschaft und alles nicht irgendwie zu tun hat in Städten, zumal, wird hier befriedigt. Ich glaube, da müssen wir überhaupt nicht fragen, wieso das nicht klappt. Das klappt einfach nicht, weil es nicht klappen soll und weil da andere Sachen priorisiert werden. Was mich ein bisschen an der gesamten Debatte aber ein bisschen stört, ist die Verquickung von Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz. Gesundheitsschutz in zweierlei Hinsicht. Also ich glaube, dass viele Maßnahmen, die wir hier für gut finden, aus Verkehrswendesicht, auch autofrei Berlin, aber vor allem die kleineren, wenn wir bei Changing Cities mit Kiezblocks irgendwie für Kiezblocks arbeiten, dies sind keine Maßnahmen, die ich vorrangig jetzt in aller Bescheidenheit als Nicht-Naturwissenschaftler nicht dem Klimaschutz zuordnen würde, sondern ich glaube, hier geht es darum, die Stadt lebenswerter zu machen, die Stadt sicherer zu machen, insoweit Gesundheitsschutz und bestimmt durch weniger Emissionen, vor allem Emissionen Stickstoffdioxid, Feinstaub, auch gesünder in dieser Hinsicht zu machen. Und das ist der Umweltschutz, dieser menschenzentrierte Umweltschutz, der sagt Umweltschutz letztlich Gesundheitsschutz. Und ein bisschen natürlich ist es auch gut für die Pflanzen, keine Frage, aber seien wir ehrlich, es geht in erster Linie, denkt man da immer an Asthma, COPD und auf der anderen Seite einfach an Verkehrsunfälle. Und die Stadt wird dann insgesamt lebenswerter, weil dann eben auch Leute am Verkehr teilnehmen können, die vielleicht nicht mehr Auto fahren können oder sollten. Haben wir ja auch jetzt wieder tragischerweise erlebt. Und weil es einfach angenehmer wird, sich im Stadtraum aufzuhalten. Das würde ich nicht zwingend mit dem Klimaschutz verquicken wollen. Klimaschutz ist für mich zum Beispiel das, was die FDP, wie auch alles andere, blockiert. So ein Tempolimit auf Autobahn. Das wäre effizienter Klimaschutz. Macht die Städte nicht lebenswerter. Bei uns fährt niemand 150, zumindest nicht regelmäßig.
Die A100 nicht zu bauen, wäre so ein Thema. Wo
die A100 die nicht zu Punkte bauen, weil es so eine Summation, weil es so eine Masse dann ist an Ausstoß und an CO2-Ausstoß, den wir dadurch natürlich einsparen. Thema Bundesverkehrswegeplanung und ihre Rechtmäßigkeit. Das ist ein Klimaschutzthema. Aber ich finde, und es ist vielleicht auch gewissermaßen so ein Appell, immer klar zu sagen und sich ehrlich zu machen, auch auf Seiten von Aktivisten, was ist Klimaschutz und was ist eigentlich, wenn überhaupt, dann sehr untergeordnet Klimaschutz und was ist eigentlich Städte lebenswerter machen, Gesundheitsschutz, ist ja auch ein hehres Ziel und auch ein legitimer Zweck und ein legitimer Grund im Rechtssinne, wie wir gerade bei den Anträgen von Changing Cities jetzt sehen, die neulich kamen.
Genau, an der Stelle nochmal auf ein letztes Thema zu kommen. Du hast ja im Dezember mit ein paar Co-Autorinnen vom Straßenverkehrsrecht der Zukunft geschrieben. Ich weiß nicht, ob das zusammenpasst. Du hast jetzt eben schon erwähnt, Changing Cities hat eben auch Klagen vorbereitet, soweit ich weiß, noch nicht eingereicht.
Anträge. An die Verwaltung jetzt erstmal. Ja.
Und da geht es um 6 Hauptverkehrsstraßen und der Ansatz ist so ein bisschen neu. 6 oder 5?
Ich glaube, es waren 5. Also Hermannstraße, Treskow-Allee, Kaiser-Friedrich-Straße und... Da merkt man, ich bin nicht überall unterwegs. Wo? Und noch 2. Also ich habe sie gerade nicht.
Die aufgrund der Rechte von körperlicher Unversehrtheit, Eigentum, also Fahrrad darf nicht zu Schrott gefahren werden. Also im Grunde unter dem Argument, die sind saugefährlich und Leib und Leben von Radfahrenden ist akut in Gefahr. Dort wird damit argumentiert, dass eben sichere Radverkehrsanlagen gebaut werden müssen, wie es, glaube ich, auch gemäß des Mobilitätsgesetzes längst der Fall sein müsste. Spricht das mit dem Straßenverkehrsrecht der Zukunft, das dir
total,
da vorschwebt?
Total. Das passt sehr gut. Wir haben diesen Artikel im Verfassungsblog geschrieben, nachdem überraschenderweise, für alle muss man sagen, überraschenderweise, im Bundesrat die StVO-Novelle gescheitert ist, weil viele unionsgeführte, aber durchaus nicht nur unionsgeführte Länder plötzlich dann doch Bedenken angemeldet hatten hinsichtlich dieser StVO-Novelle. Was da passiert? Die StVO sollte ein bisschen, die StVO und die Rechtsgrundlage für die StVO, das Straßenverkehrsgesetz, sollte geändert werden und dort sollte eben, um es mal abzukürzen, den Belangen von Umwelt- und Klimaschutz ein höherer Stellenwert bei verkehrsrechtlichen Anordnungen zuteilkommen.
Ist die StVO, ein Straßenverkehrsgesetz, eigentlich so eine linksgrüne Kuschelveranstaltung? Oder also, wo sind da die Kontinuitäten? Wir wissen es irgendwie seit den 30er Jahren.
Ja, genau. Also das wurde schon als Gesetz, also man hatte ja vor dem Aufkommen des Autos in dieser Form und in dieser Menge hat man eben Häuser an Straßen gebaut. Und diese hat man dann erschlossen mit Kutschen zu Fuß. Eigentlich ja, das muss man ja sagen. Deswegen haben wir ja so viele alte, schöne Achtecktoiletten im Berliner Stadtraum. Es war ja vollkommen gang und gäbe, lange Strecken einfach zu Fuß zu laufen. Gerade in ärmeren Schichten, wo man sich dann eben kein Fahrrad oder kein Ticket, BVG-Ticket leisten konnte, lief man zu Fuß. Und deswegen hat man wirklich diese Bedürfnisanstalten, wie man sie nannte, gebaut, damit das eben abgedeckt ist. Das ist ja, der Verkehr hat sich ja grundlegend geändert. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und mit dem Aufkommen des Autos gab es erstmals das Bedürfnis überhaupt sozusagen dieser Gefahren. Deswegen, StVO, Straßenverkehrsordnung, ist Gefahrenabwehrrecht letztlich, dieser Gefahren Herr zu werden. Die StVO ist eine autozentrierte Vorschrift. Das ist jetzt ein Claim, der jetzt ehrlich gesagt niemand mehr hinterm Ofen hervorlockt und einer, der in der Sache auch gar nicht unumstritten ist, weil es doch mehr Hebel gibt, um auch etwas für diejenigen Verkehrsteilnehmer zu tun, die nicht motorisiert unterwegs sind. Nichtsdestotrotz ist das ein Autogesetz, weil das Straßenverkehrsgesetz, welches die Rechtsgrundlage für die Straßenverkehrsordnung bildet, mehr oder weniger nur Autos und Autohaftung, also zivilrechtliche Kraftfahrzeugunfälle, Schäden und da die Haftung regelt. Darauf aufbauend dann die StVO, die, wenn wir mal ganz genau reinschauen, konkrete Paragraphen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, also sage ich lieber keine, damit es keine falschen sind, aber es gibt da eine schöne Vorschrift über Fußgänger und allein schon der Umstand, dass Fußgänger als plötzlich auftauchende Exoten behandelt werden, die man jetzt irgendwie, zeigt ja schon aus welcher Perspektive, nämlich aus der Perspektive des Lenkrads, dieses Gesetz geschrieben wurde. Und dann heißt es, Fußgänger müssen Gehwege benutzen und Fußgänger dürfen die Straße nur überqueren, so und so, ja? Oder die Fahrbahn, so, Entschuldigung, nicht die Straße. Die Straße ist ja alles. Aber, und das heißt sozusagen, die Fußgänger werden an den Rand gedrückt und dürfen die Fahrbahn, die ist quasi den Autos vorbehalten, nur an bestimmten Stellen unter bestimmten Voraussetzungen überqueren. Dann gibt es noch eine Vorschrift über spielende Kinder und Spielstraßen und Kinder. Und das zeigt eben wirklich, wie diese Vorschrift, wie diese StVO alle anderen sieht und dass sie aus der Perspektive des Autos geschrieben ist. Und die StVO-Novelle, die wir jetzt nicht bekommen haben, deswegen dazu nur kurz. Auch die wollte dann eine Vorschrift haben, die ehrlich gesagt faktisch schon ganz interessant wäre, aus Sicht der Rechtsanwendung. Eine Vorschrift, die dem Rad- und Fußverkehr mehr Flächen unter erleichterten Voraussetzungen zugeteilt werden können. Aber auch da sehen wir wieder, es gibt keine Vorschrift in der StVO, in der dem Kfz-Verkehr mehr Fläche zugeteilt werden kann, weil der Kfz-Verkehr quasi als Gott gegeben dort auftaucht und wir dann nur noch schauen, für wen können wir davon ein bisschen abhaben.
Wer kriegt die Krümel?
Und deswegen haben wir geschrieben, die StVO, diese Novelle war überhaupt kein großer Wurf, weil sie dieses Thema nicht ganzheitlich angeht.
Aber vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe nämlich auch in Vorbereitung da reingeschaut, ein bisschen, und in Paragraph 2 findet sich tatsächlich ein Passus, der ist ja relativ lang, der StVO, dass zu prüfen sei vor jedem Fahrtantritt, ob die Fahrt notwendig ist oder ob sie nicht mit anderen Mitteln sozusagen bewältigt werden könne, die Strecke. Also es gibt witzigerweise tatsächlich ganz massive Anknüpfungspunkte. Ja. Das ist ja genau das, was wir sagen. Es geht darum, dass das Auto nur noch eine Option von vielen ist und nicht die erste, sondern nur, wenn halt alles andere wirklich nicht geht oder ganz schwierig wird.
Klar.
Also warum, ist immer wieder die Frage, wie kann man diese schlafenden Potenziale sozusagen wecken und sagen, selbst in dieser autozentrierten StVO steckt das ein oder andere drin an, das man anknüpfen kann.
Ja, und sinnloses Umherfahren ist eine Ordnungswidrigkeit in der StVO. Ich glaube 30 Absatz 1 Satz 3 oder sowas.
Aber wer kontrolliert das?
Also wer wird das jemals?
Wer stellt das fest? Gericht, und welches Gericht könnte das feststellen? Wer würde das?
Müsste es ja jemanden anhalten, fragen, wo sind sie gerade was machen sie gerade und wo wollen sie hin? Und dann müsste man sich noch lange unterhalten, ob eine Spritztour überhaupt nicht auch schon Zweck für sich ist.
Ne? Freiheit. Das ist frei.
Ja, genau, natürlich. Genau. Ja. Also wenn wir uns als JuristInnen mit so einem Gesetz beschäftigen, tun wir das ja aus Sicht praktisch irgendwie. Und praktisch sage ich, da sind Hebel. Und dazu gleich. Und dann guckt man sich das Gesetz an welchen Impetus, aus welcher Ecke kommt das? Und es kommt halt aus dieser Perspektive. Klar. Faktisch ist es aber so, wie diese 5 Anträge, die jetzt von Changing Cities eingereicht wurden, mit freundlicher Unterstützung meines Kollegen Antonio Leonhardt, der die ja ausgearbeitet hat. Grüße an der Stelle. Und die gehen auf den Paragraphen 45 StVO, also auf die straßenverkehrsrechtliche Anordnung. Dieser 45 ist sozusagen die Grundlage für jegliche Verkehrszeichen, wenn man so will, die man so aufstellen kann. Und dann gibt es einen Absatz 1 und da steht drin, wann die zuständigen Behörden den Verkehr beschränken und regeln können. Und dann gibt es einen Absatz 9, der sagt, Verkehrszeichen und Schilder dürfen nur aufgestellt werden, wo sie, kriege ich zusammen, mal gucken, aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich sind. Irgendwie so. Und dann das Ganze wird dann nochmal eingeschränkt für Beschränkungen des fließenden Verkehrs. Die Novelle hätte da ein bisschen Verbesserung gebracht für Nicht-Sicherheit und Ordnung des Verkehrsthemen, sondern eben auch für Umwelt- und Klimaschutzthemen. Und jetzt ist das Argument ist zu sagen, auf diesen Straßen passieren Gefährdungen von Radfahrenden. Meistens geht es ja um Radfahrende. Also Fußgänger sind auch sehr gefährdet, sind die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen, aber Radfahrende sind meistens schneller unterwegs und damit sind sie dann doch irgendwie näher an den Autos und gefährdeter. Also es geht darum, hier sind Radfahrende dermaßen oft gefährdet, dass die Sicherheit des Radverkehrs, weil man muss ja sagen, die StVO sagt ja nicht Sicherheit des Autoverkehrs. So ist sie dann doch nicht. Man kann diese, und das ist auch anerkannt von der Rechtsprechung, man kann das auch übertragen auf alle anderen Verkehrsträger, die Sicherheit des Radverkehrs hier gefährdet ist. Und dann ich habe mir die Anträge durchgelesen und dann wird eben aufgezählt, immer für die jeweiligen AntragstellerInnen, wie sie diese Straße nutzen und dass sie das und wann sie in solche Gefahrensituationen kommen. Und dann wird abgestellt auf diesen Paragraphen 45 Absatz 9 Absatz 1. Dann wird argumentiert mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und dem Recht auf Eigentum, haben wir ja gehört, am Fahrrad. Und dann, gibt es ja noch dieses Mobilitätsgesetz. Ne? Das ist ja ein schönes Gesetz. Wir wissen nur bis heute nicht, wie genau wir es wirklich sozusagen scharfgestellt bekommen. Bislang ist das ja nicht passiert. So als Vorgabe für Planungen der Bezirke und des Landes ist es schon mal interessant. Aber kann man daraus konkrete Maßnahmen oder zumindest konkrete Maßnahmen in Plänen einklagen, wissen wir bislang noch nicht. Versucht man aber auch gar nicht aus dem einfachen Grund, das ist wieder so ein juristisches Argument, wenn das Mobilitätsgesetz zu irgendeiner Maßnahme verpflichten würde, die von der Straßenverkehrsordnung nicht vorgesehen ist, dann können wir es auch lassen, weil das Mobilitätsgesetz ist Landesrecht und die Straßenverkehrsordnung ist Bundesrecht. Und in dem Fall wäre sofort Artikel 31 Bundesrechtsrecht Landesrecht. Also insofern ist dieses Mobilitätsgesetz, wir sagen dazu ganz gerne, damit hat das Land Berlin auf einer straßenrechtlichen Ebene gezeigt, wie es die Abwägung vornehmen will. Kriegt man das vor Gericht durchgesetzt? Wir werden sehen. Ganz ehrlich, wir werden sehen. Es hängt alles von den RichterInnen-Persönlichkeiten ab am Ende des Tages. Die Argumente, die da gebracht wurden, bin gleich am Schluss, lassen sich wirklich hören. Also warum kann man den Spieß nicht umdrehen und sagen, okay, wir sind auch ein Verkehrsträger, wir sind auch Verkehr und wir sind hier konkret gefährdet. Die Frage ist nur, ist das überhaupt gut, dass das Gesetz so gestrickt ist, dass man erst dann gehört wird, wenn man in beinahe Todesfälle kommt? Und das ist ja eigentlich das politische Problem.
Ja. Und ein weiteres Problem ist immer jedes Jahr, wenn die Schule startet, gibt es diese schöne Kampagne: Schule startet, Verkehr wartet. Ja. Was schon wieder voraussetzt, Auto ist Verkehr. Auto ist wenn ich Verkehr. Zu Fuß Natürlich. Meine Kinder zur Schule bringe, was ist das denn dann? Hobby?
Linksgrün versifft, ist doch klar.
Ja, natürlich.
Das ist linksgrün versifft, richtig.
Aber das zeigt jenseits aller juristischen Dinge, dass ja, wie tief verankert das ist. Ja. Aber eben auch im Recht.
Ja, und wir haben, was halt viele vergessen, glaube ich, gut, Recht bildet dann gesellschaftliche Realitäten ab. Am Ende formt sie natürlich auch, aber bildet sie eben ab. Aber was wir schon vergessen haben heutzutage ist, wir haben das ja alles so geschaffen vor ein paar Jahrzehnten. Und diese Maßnahmen, die wir da vor Ort, also ich bin in Lichtenberg ein bisschen dabei mit den Kiezblocks, aber eben in ganz Berlin mit dieser lokalen Verkehrsberuhigung schaffen wollen, die sind ja die Maßnahmen, die eigentlich das Umdenken ermöglichen, wenn wir es mal so formulieren wollen. Ja,
weil man es einfach erleben kann, was
weil man erleben passiert, kann, wenn. Oh, weil ich meine, so, ich habe ja gesagt, ich komme nicht aus einem Umwelt, ich komme nicht aus einem Umwelthintergrund, so selbst persönlich. Meine Eltern haben mich auch mit dem Auto zur Schule gebracht, weil es ja gefährlich ist, ja viel Verkehr. Ne? Also, und dazu sagen, ja, aber es ist ja gefährlich, weil ihr eure Kinder zur Schule bringt und wir machen das einfach mal so, dass da niemand mehr durchkommt an der Stelle. Wobei wir immer betonen, es kommt jeder hin, nur nicht von allen Seiten. Aber selbst das scheint schon ein politisches Problem darzustellen. wenn man zeigt, guck mal, es ist gar nicht, weil die Schule mit einer, zu einer Seite mit einem Diagonalfilter oder einem Modalfilter abgesperrt ist, ist plötzlich gar nicht mehr so viel Verkehr und es ist nicht mehr lebensgefährlich, zur Schule über die Straße zu überqueren. Vielleicht ist das ja der Ansatz. Aber ich glaube fest daran, es sind eben ganz viele Ansätze und sie sind nicht alle vanillaweich. So, genau. Ne?
Jedenfalls Pluralismus ist auch da angesagt.
Es sind wirklich etliche dicke Bretter. Wir können dir für deine Juristenkarriere da nur wirklich viel, viel Glück wünschen. Wir hatten ja Roda Verheyen auch mal hier, die sprach von den Klebkräften des Rechts und die sind erheblich. Also
große Fußstapfen.
Große Fußstapfen und du brauchst, glaube ich, wirklich ein dickes Fell, wie wir eigentlich alle, ehrlich gesagt. Wie du eben auch erwähnt hast, es ist noch nicht mal klar zwischen Europa, Bundes- und Landesrecht, wer setzt sich da durch. Aber dann kommt ja noch die Politik. Man kann das ja auch aktuell bei Manja Schreiner studieren und kommt mit Verwaltungsvorschriften und kommt mit Stellenstreichungen und grätscht verwaltungsadministrativ nochmal komplett dazwischen. Das ist ja dann schon wieder die politische Ebene. Vielleicht abschließende kurze Frage. Weil das ja eben körperliche Unversehrtheit wirklich nochmal das Gesundheitsthema in den Vordergrund gerückt hat. Siehst du da auch im großen Verkehrswende-Kontext, ich meine, wir haben gehört, der Volker Wissing ist auch auf Klimarechtsebene eigentlich verpflichtet und verurteilt, windet sich da womöglich mit der Bundesregierung wieder raus. Aber ist nicht eigentlich der Punkt körperliche Unversehrtheit der Hebel, da auch Größeres zu bewegen als 5 Hauptstraßen mit einem ordentlichen Radweg einzuklagen?
Rechtlich, glaube ich, ist das alles extrem schwer, weil wir eben diesen Rechtsrahmen jetzt erstmal so vorfinden, wie wir ihn vorfinden. Und dann stellt sich ja die Frage, wir müssen jetzt auf einfachrechtlicher Ebene, also alles, was nicht Verfassung ist, müssen wir mit diesem 45 StVO und mit dem Straßenrecht arbeiten. Dem Straßenrecht können wir noch weniger arbeiten, weil das ja die Flächenzuordnung betrifft. Und da sagt man in der Regel, das gibt keine individuellen Rechte. Anders als eben so eine Straßenverkehrsordnung, wo dann eben schon Sicherheit angesprochen ist.
Außer wir haben doch noch Erfolg mit diesem Volksentscheid.
Dann ist das alles anders. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Wenn wir nochmal mit dem arbeiten, was wir haben, sind wir da in so einer Situation, in der wir nachweisen müssen, wieso es alles super gefährlich ist. Kriegt man mit körperlicher Unversehrtheit ein Gesetz gekippt? Ich bin ja hier für sehr viel Realismus. Und nein, kriegt man nicht. Weil das Bundesverfassungsgericht, wie kam es bei dem Klimabeschluss, was hat es da gesagt? Da hat es gesagt, hat der Staat seine Schutzpflichten für kommende Generationen verletzt? Für die jetzigen und die kommenden Generationen verletzt? Hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, hat es nicht. Argument? Schutzpflichtverletzung nach allgemeiner Uralt-Dogmatik des Verfassungsrechts, nur dann, wenn der Gesetzgeber keine oder offensichtlich unzureichende Maßnahmen ergreift. Hat ja einen Grund, dieser Maßstab hat den Grund Gewaltenteilung. Wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt alles an sich nimmt und durchregiert, erleben wir einfach, das ist ja jetzt auch gerade wieder ein Thema, wie irgendwann jemand kommt und das Verfassungsgericht versucht, auf andere Weise, personell, wie auch immer, zu schikanieren, dass es das nicht tut. Das soll es auch nicht tun nach dem Gewaltenteilungsprinzip. Deswegen dieser Maßstab, keine oder offensichtlich unzureichende Maßnahmen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Klimabeschluss von 2021 dadurch gerettet, mit einem sehr klugen Kniff, hat gesagt, wir müssen in die Freiheitsrechte der nachfolgenden Generation dermaßen eingreifen, wenn wir jetzt nichts tun, dass es unverhältnismäßig ist, jetzt nichts zu tun. Top Argumentation. Ihr merkt schon, bei dem Thema körperlicher Unversehrtheit, die zieht die nicht. So zieht die nicht. Allenfalls beim Thema Klimaanpassung. Und das ist meiner Meinung nach das nächste große Thema. Seien wir ehrlich, Dinge passieren. Ich glaube auch da wieder. Also es bringt jetzt nichts, wenn wir einfach CO2, sondern müssen auch gucken, wie kriegen wir diese Stadt, hier Berlin. Grüße gehen raus an den Baumentscheid, der sich jetzt gerade formiert, wo ich auch ein bisschen was mitmache. Wie kriegen wir die Stadt einfach klimaresilienter? Und da wird das Thema Flächenverteilung wieder spannend. Und da bin ich mal gespannt, was da alles noch möglich ist mit dem Gesichtspunkt körperlicher Unversehrtheit. Weil wenn wir einfach mal annehmen und uns einfach mit der künftigen Realität abfinden, es wird einfach heiß. Es wird einfach sehr heiß. Kriegen wir ja eine Straße auf bis zu 7-8 Grad runtergekühlt mit der richtigen Begrünung. Und für die Begrünung brauchen wir was? Brauchen wir Platz. Also
oder weniger Hitzeinseln, nämlich Autos.
Genau, weniger Hitzeinseln, Autos und so weiter. Also da glaube ich, wenn wir überhaupt diesen Kniff hinbekommen wollen mit, wir müssen jetzt was tun, weil später wird es schlimmer. Das habe ich nämlich einer CDU-Kommunalpolitikerin mal gesagt, als wir den Kiezblock in Lichtenberg mit Flyern und so weiter beworben hatten. kamen wir ins Gespräch und ich meinte, aber wie wollen Sie denn Ihren WählerInnen erzählen, in 20 Jahren, wenn Sie jetzt diese Politik durchziehen, keine Spielstraßen, keine Verkehrsberuhigung, keine Modalfilter, Fahrrad nur da, wo keine Stellplätze wegfallen. Also, aber der Motorisierungsgrad wird dann ja zunehmen. Und der Kollaps ist ja jetzt schon da. Wie wollen Sie Ihren Wählern erklären, in ein paar Jahren, warum trotzdem der Kollaps gekommen ist, obwohl Sie ja alles dafür getan haben, dass sich nichts, dass niemand mehr Platz bekommt, außer Autos. Ja, viel Spaß. Ich habe natürlich keine Antwort, oder zumindest keine, die mich irgendwie bekehrt hätte, wo ich gesagt hätte, okay, krass, ja, stimmt.
Ich vermute, die Antwort wäre, ob ich in 20 Jahren noch zu irgendeiner Wahl stehe, weiß ich doch nicht.
Na, die war jung, noch zur Wahl.
Einfach in 2 Jahren.
Wenn sie dabei bleibt. Na,
also das ist ja diese Kurzfristigkeit, das ist ja sicher ein Teil des Problems jetzt auf politischer Ebene.
Ja, ja, aber ich habe mit einer sehr jungen, also ja, die war definitiv in meinem Alter so.
Aber du machst uns Mut. Das freut mich, dass wir gemeinsam mit den Verbündeten des Baumentscheides da vielleicht doch noch ungeahnte Erfolge werden erzielen können. Wir danken dir extrem herzlich.
Ich danke euch.
Ja. Super informativ und werden auch weiter verfolgen, wo du dich in Zukunft überall so rumtreibst, weil es scheint so zu sein, wo auch immer du die Nase in den Gerichtssaal steckst, da wird Geschichte geschrieben.
Nee, das glaube ich.
Vielen Dank.
Ich hoffe aber, da ist noch ein Weg hin. Aber vielen Dank.
Vielen Dank, Julian. Das war heute wieder ringfrei. Heute mit Benjamin Wasmer. Vielen Dank, dass du uns heute gemischt und geschnitten und aufgenommen hast. Christoph Jahr, meiner Wenigkeit und vielen Dank an Julian Sanders.